Hallo zur fünften Folge. Wir können auch anders, die feministische Presserunde. Ich bin Hadija Haruna-Olker und freue mich zu begrüßen wieder in der Runde Ulrike Herrmann, Theresa Bücker und Mito Sanyal. Hi. Wir können auch anders, ist der Claim unserer Runde, weil wir ja jeden letzten Sonntag eines Monats einen feministisch-journalistischen Blick auf die Themen werfen, von denen wir glauben, dass sie zu wenig beachtet wurden. Wir versuchen das auf kritische Weise, auf transparente Weise und sprechen einfach ehrlich darüber, was uns bewegt hat. Wir verstehen uns als Zuhörende, Beobachtende, Fragende und hier und da auch als ExpertInnen. Und deswegen, weil es beim letzten Mal so schön war, würde ich euch bitten, euch selbst vorzustellen. Denn wir sind jetzt kurz vor der Sommerpause, haben das ja schon 5-mal miteinander erlebt, diese Runde. Und vielleicht sagt ihr, was ihr von wer ihr seid, aber vor allem, was ihr auch in diese Runde tragt. Mito, magst du einfach beginnen? Du bist bei mir hier links in der Kachel.
Genau, ich bin Mito Sanyal, ich bin Schriftstellerin, Kulturwissenschaftlerin, das ist so ein bisschen Expertin für alles und nichts zu sein. Als ich studiert habe, gab es das auch noch gar nicht in Deutschland. Was es ausmacht, ist so ein bisschen den Blick auf Strukturen zu richten. Was sind die verbindenden Muster, die wir in der Welt und in dem, was uns allem begegnet, finden. Und mein Schwerpunktgebiet ist Postkolonialismus und vieles weitere.
Ich bin Theresa Bücker, ich bin Journalistin und Autorin und beschäftige mich vor allem mit feministischen Perspektiven auf Gesellschaft. Es geht eigentlich in die gleiche Richtung, wie MeToo gerade über Kulturwissenschaften erzählt hat, also sich mit Strukturen und gesellschaftlicher Transformation zu beschäftigen und zu schauen, wo verändert sich was und wie können Sachen verändert werden. Und das ist auch der Blick, den ich heute mit in die Sendung bringe, um mal zu gucken, inmitten all der Krisen, in denen wir gerade stecken, die vielleicht auch neu auftauchen, wie gehen wir mit der Gleichzeitigkeit von akuten Krisen und permanenten Fragestellungen um und wie wird das auch in der Politik zusammengebracht? Also das Handeln, was jetzt unmittelbar notwendig ist und Themen, die uns eben langfristig beschäftigen.
Danke. Und Ulrike, magst du auch?
Ja, also ich heiße Ulrike Herrmann und arbeite bei der TAZ als Wirtschaftsredakteurin und bereits diese Bezeichnung sagt alles über mich. Also ich bin hier, um den ökonomischen Blick auf die Themen zu werfen. Und bin beim Thema Feminismus nicht immer sattelfest, obwohl ich sogar mal Pressesprecherin einer Gleichstellungsbehörde war.
Ich finde, das ist sehr schön, wie ihr euch beschrieben habt, weil es irgendwie so deutlich macht, dass wir uns auch hier eingegroovt haben in unsere verschiedenen Positionen, die mal stärker und mal weniger stark herauskommen. Genau, und ich in meiner Funktion bin ja, moderiere das Ganze hier ja so ein bisschen und grätsche hier und da immer mal wieder hinein, stoppe und unterbreche, aber mache selber aus einer journalistischen Perspektive, die eher aus so einer rassismuskritischen von früher kam, die heute eher eine intersektionale ist, also verschiedene Diskriminierungsformen, Differenzen, versucht gemeinsam zu betrachten, versuche ich eigentlich Brücken zu bauen, zu übersetzen, journalistische Themen, die eher in bestimmten Bubbles stattfinden und jetzt hier in meiner moderativen Form einfach auch Verbindungslinien zwischen den verschiedenen SprecherInnen in dieser Runde herzustellen. Und das Ganze, was wir hier tun, wird getragen als gemeinsames Projekt von der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen und Baden-Württemberg. Außerdem von der Landesstiftung aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, NRW, Thüringen und außerdem dem Bildungswerk Berlin, der Petra-Kelly-Stiftung aus Bayern, der Stiftung Leben und Umwelt aus Niedersachsen und dem Gunda-Werner-Institut. Ja, das sind ganz schön viele und es sind einige dazugekommen und darüber freuen wir uns natürlich. Wir sind nämlich in der fünften Runde, kurz vor der Sommerpause und heute ist der 20. Juni, sprich, wir haben diese Sendung voraufgezeichnet. Und wie in allen Folgen zuvor, haben wir vorher ausgesiebt, worüber wir sprechen wollen. Wir hätten natürlich über vieles sprechen können, zum Beispiel Nachrichtenlagen wie die, dass der Ukraine-Krieg ein Thema bleibt und sicherlich auch in dieser Sendung mitschwingt. Aber wir hätten konkret über die Gaskrise, ausbleibende Weizenlieferungen, Ernährungsversorgung, Stichwort auch die Hungersnot in Somalia sprechen können. Wir hätten auch über das Verkehrschaos und die Folgen für Hartz-IV-EmpfängerInnen durch das 9-Euro-Ticket sprechen können oder die Verpuffung des Tankrabatts. Auch die Parlamentswahl in Frankreich wäre spannend gewesen mit einer Klatsche für Macron oder auch die Partygate-Affäre des britischen Präsidenten Boris Johnson und das überstandene Misstrauensvotum. Wir könnten auch über die andauernde Migrationskrise sprechen. Die Frage, ob Seenotrettung ein Verbrechen ist, denn erst letzte Woche war die Vorverhandlung gegen 21 Besatzungsmitglieder der Luventa vor einem italienischen Gericht. Das alles tun wir aber nicht. Wir haben uns entschieden, uns mit Themen zu beschäftigen, die uns, so, und jetzt habe ich ganz kurz meinen Zettel verloren, uns mit Themen zu beschäftigen, die einen Schneidepunkt herstellen. Theresa hat es gerade gesagt, Langzeitkrisen sind das eine und aktuelle Krisen sind das andere. Und eine Langzeitkrise, die wir letzte Woche schon aufgenommen haben, den Faden, war die Care-Krise. Und wir wollen diese Woche über den Pflegekraftmangel sprechen. Außerdem wollen wir auch über das Thema Verdrängung von Langzeitkrisen am Beispiel der Klimakrise sprechen. Und wir benutzen das Wort Klimakrise, weil uns der Begriff Klimawandel zu wenig alarmierend und eher euphemistisch auf uns wirkt. Steigen wir also ein. Warum reden wir jetzt diese Woche über das Thema Pflege? Ich habe mal rumgefragt bei mir, ob wie viele Menschen eigentlich mitbekommen haben, dass seit einigen Wochen in den Unikliniken in Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen und Münster gestreikt wird und es dabei um das Thema Entlastung geht. Ich sage mal das Stichwort Tarifvertrag Entlastung. Und das Besondere bei diesem Streik, dass es nicht im Fokus um Geld geht, sondern darum, vernünftig zu pflegen. Und dieses Thema hat MeToo mitgebracht und die Leute, die ich gefragt habe, haben nicht so viel darüber mitbekommen. Also es gab einen bestimmten Grund. MeToo, was rührt dich?
Also es ist tatsächlich, das Gesundheitswesen ist halt also im Moment tatsächlich falsch benannt. Es ist eher ein Krankheitsverwaltungswesen. Also es gibt ja überhaupt auch nicht mehr das Versprechen, wir heilen euch, sondern ihr seid ja Patienten und ihr werdet behandelt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, ganz, ganz, ganz konkret, bei mir war das auch so. In meinem Umfeld kriegt kaum jemand davon mit, außer den Menschen, die auf Operationen warten. Die kriegen es extrem deutlich mit. Und deshalb ist das ja auch immer so der Vorwurf an die Streikenden, dass sie sozusagen das Patientenwohl in Frage stellen. Es ist ja gerade auch geklagt worden, dürfen die überhaupt streiken? Was ja total hart ist. In jedem anderen Beruf darf ich streiken. In einem Pflegeberuf als Arzt und als Ärztin irgendwie ist Streikrecht wirklich, wirklich sehr in Frage gestellt. Und die haben gesagt, Sekunde, wir streiken für das Patientenwohl. Die haben ja vor ein paar Jahren damit angefangen, dass sie einfach mal gesagt haben, okay, heute waschen wir uns mal die Hände so, wie wir es eigentlich sollten, um überhaupt sicherzustellen, also Hygienebedingungen sicherzustellen und so weiter. Und innerhalb von 2 Stunden stand die Klinik still. Das sagt ganz, ganz viel darüber, wie der Alltag läuft. Es sterben jedes Jahr Menschen an Krankenhauskeimen. Ich dachte halt, Krankenhäuser erzeugen diese Keime. Nein, es liegt an fehlender Hygiene. Irgendwie 10.000 bis 20.000 Menschen im Jahr. Es geht hier wirklich, wirklich, wirklich um Patientenwohl. Und du hattest es eben schon gesagt, wir brauchen ausreichend Personal, um wirklich eine menschenwürdige Pflege sicherzustellen. Das ist ja einer dieser Berufe mit diesem riesigen Burnout-Risiko, was auf der einen Seite natürlich an den Arbeitsbedingungen liegt, aber auch, du tust etwas für Menschen und weißt, dass du nicht mal eine Grundversorgung sicherstellst. Das ist ja absolut entsetzlich. Es gibt irgendwie Statistiken, dass die meisten Pflegekräfte nach spätestens 7 Jahren den Beruf wechseln. Ich hatte letztens eine Veranstaltung gemacht, da hat sich eine Frau gemeldet, die ist in der Ausbildung, meint, sie würde den Beruf gerne machen. Aus ihrem Jahrgang gibt es einen einzigen, der gesagt hat, er würde sich vorstellen können, das in 5 Jahren noch zu machen. Einen in einem kompletten Jahrgang. Und dann sagt man ja, okay, wo sollen denn die ganzen anderen Pflegekräfte herkommen, wenn niemand das mehr machen möchte? Es gibt diese tolle Initiative, ich pflege wieder, wenn. Und das halt tatsächlich, irgendwie, da gibt es irgendwie ganz viele einzelne Punkte, wo man denkt, das müsste Grundkonsens sein. Und einer davon ist, Kliniken sollten keinen Profit machen dürfen. Also seit 1985 dürfen Krankenhäuser Profit machen. Das bedeutet, dass bestimmte irgendwie Interventionen sich total gut lohnen, also weil man da viel Geld für kriegt. Also zum Beispiel OPs lohnen sich, schneiden geht schnell. Seitdem sind die Amputationen in Deutschland in die Höhe geschnellt. Übrigens auch Kaiserschnitte sind in die Höhe geschnellt. Nicht indizierte Kaiserschnitte, sondern irgendwie Kaiserschnitte, wo dann Druck auf irgendwie Gebärende ausgeübt wird. Irgendwie, das dauert jetzt so lange. Lass uns das besser machen. So, und das ist natürlich, also es gibt irgendwie eine Statistik, dass 4 von 5 Amputationen vermieden werden könnten. Und das sind wirklich so Sachen, das macht mich fassungslos, gerade vor diesem Hintergrund der Corona-Krise, wo wir ja wirklich irgendwie so angewiesen auf Krankenhäuser sind, das gesamte System aber eins ist, das eben nicht das irgendwie uns geben kann, was es uns verspricht. Und während Corona haben die ja noch gesagt, wir zwangsverpflichten einfach Menschen, länger zu arbeiten. Ne? Also irgendwie Menschen, die absolut ausgelutscht sind, sollen noch länger arbeiten. Hervorragend. Übrigens gab es genügend Freiwillige, die zurück in den Beruf gegangen sind und gesagt haben, in der Krise mache ich das. Es war überhaupt nicht nötig. Also auch diese Menschenverachtung, wie mit den Pflegekräften umgegangen wird. Nicht nur, dass sie zu wenig bezahlt werden, sondern wie auch mit deren Arbeitskraft umgegangen wird.
Okay, das ist jetzt, sind jetzt ja mehrere Punkte, die du angesprochen hast. Vielleicht gucken wir uns die einzelnen auch mal an, im Sinne von, was sind die Beiträge von euch anderen? Also den ersten Punkt, den ich herausgehört habe, war dieses Thema Flexit. Also wir gehen, weil wir es moralisch verwerflich finden, unter diesen Bedingungen noch zu arbeiten. Das andere ist das Thema ökonomischer Teil, also Ökonomisierung der Krankenhäuser. Also wie finanziert sich das ganze System eigentlich? Und dann war da noch der Punkt Operation. Also was lohnt sich profitabel? Du hattest von Kaiserschnitten, von Amputationen gesprochen. Vielleicht mal an die anderen auch gefragt. Welches Thema von denen hat euch denn gerade, als ihr es von MeToo gehört habt, direkt angesprochen, gesagt habt, ja, da wird zu wenig hingeschaut? Ich gucke jetzt mal in die Runde, wer sich als erstes regt. Theresa regt sich, ja.
Ja, ich kann bei dem Punkt einhaken, also was erleben eigentlich Pflegekräfte und was sind auch Rückgewinnungsstrategien oder wie müssen wir anders auf Pflege gucken, weil in den politischen Lösungen oder in der öffentlichen Diskussion geht es ein bisschen zu einseitig um höhere Gehälter. Darum geht es im Kern aber gar nicht. Ich habe letztes Jahr auch einen längeren Text darüber geschrieben und dafür recherchiert und die Pflegekräfte, die sich organisieren, die machen ganz viel unter dem Stichwort moralische Verletzung. Das heißt, sie beschreiben, dass sie in ihrem Beruf selber Grenzen überschreiten müssen und ihre Arbeit so verrichten, dass es ihrer eigenen Arbeitsethik widerspricht. Also das ist auch ein Treiber, der die Menschen aus dem Beruf drängt, weil sie sagen, unter den Bedingungen möchte ich nicht pflegen. Das kann ich einfach nicht vertreten. Das ist ähnlich auch bei den Hebammen, die deswegen auch den Beruf verlassen, also bei vielen Gesundheitsberufen. Und das heißt, der Blick darauf, was macht man eigentlich, um Pflegekräfte in dem Beruf zu halten oder um sie wieder zurückzuholen, der muss sich deutlich weiten und ein differenzierteres Verständnis davon bekommen. Das wäre was, was eine öffentliche Debatte und dann eben auch die journalistische Berichterstattung darüber leisten kann und was eben diese Initiativen, die MeToo gerade auch genannt hat, eigentlich auch sehr gut darstellen, um welche Komplexität es da geht. Eben zum Beispiel auch die Sicht auf Pflegekräfte im medizinischen Wesen, die häufig verkürzt oder auch einfach falsch dargestellt werden als Hilfskräfte, die den ÄrztInnen zuarbeiten. Das hat man zum Beispiel auch in den Berichten über die Pandemie gesehen, wie oft da eigentlich nur ÄrztInnen interviewt wurden und keine Pflegekräfte, die eigentlich, wenn man es mal runterbricht, den Großteil der Arbeit auch auf den Intensivstationen leisten und das da alles am Laufen halten, weil die haben ja wirklich eine medizinische Funktion. Und ohne die Pflege bricht das ganze Krankenhaus zusammen. Die haben eine ganz wichtige Rolle auch eben in der Prävention, in der langfristigen Gesunderhaltung von Menschen. Und viele Pflegekräfte plädieren eben dafür, dass dieser Beruf auf Augenhöhe gesehen wird. Das klappt in einigen Krankenhäusern auch schon, aber eben, dass diese gesellschaftliche Abwertung auch einfach nicht passiert und man wirklich sieht, das ist ein Fachberuf mit einer sehr langen Ausbildung, in dem auch Entwicklungsmöglichkeiten da sein müssen, eben um zu zeigen, was kann dieser Beruf alles, und Pflege ist ja mittlerweile auch ein akademisierter Beruf, was nochmal zusätzlich jetzt dazu beiträgt, dass die Leute sagen, ich kann mir nicht vorstellen, in die Pflege zu gehen, weil die Arbeitsbedingungen da so schlecht sind. Und ein ganz großes Problem ist eben auch die Belastung. Es gab eine große Studie, die der DGB zur Arbeitsintensität durchgeführt hat für den Pflegebereich. Und da sagen eben die Pflegekräfte, die beschäftigt sind, auch, ich kann diesen Beruf nicht bis zur Rente durchhalten, weil er gesundheitlich so belastend ist. Und da fängt irgendwie schon das nächste Problem an, dass Leute eben krank gemacht werden in einem Gesundheitsberuf. Das heißt, so, also das ist so ein komplexes Problem, bei dem man an so vielen Stellen ansetzen muss und Lösungen schaffen muss. Und eben die Krankenhausbewegung in NRW, da geht es ja gerade ganz viel einfach um Entlastung, die erstmal nicht finanziell gemeint ist, das natürlich auch, aber einfach wieder um menschenwürdige Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte zu schaffen und darüber eben auch die gesundheitlichen Ergebnisse für die PatientInnen zu verbessern, die ja eben auch darunter leiden. Das sind ja zwei Gruppen, die gerade leiden.
Und was ich so toll daran finde, es geht eben nicht nur um die anderen Pflegekräfte, sondern dass Sie sagen, alle anderen Beschäftigten, auch das irgendwie Personal in der Kantine, auch die Leute, die putzen, wir arbeiten alle zusammen, wir sind alle ein Team und auch das muss gesehen werden.
Es ist ja interessant, was wir ja hier aufmachen oder was ihr gerade aufgemacht habt, ist ja ein bisschen anderer Blick auf Pflege. Also das eine ist sozusagen, was bedeutet es, im System krank zu werden, MeToo, wie du jetzt gesagt hast, aber auch, was bedeutet es für die, die krank werden, pflegen wollen und unter welchen Bedingungen, moralisch verletzt, gibt es auch diesen Hashtag, unter dem ja quasi auch Geschichten erzählt werden. Und gleichzeitig gibt es ja einfach die ökonomische Seite. Und Ulrike, hier verknüpft sich ja auch das, was wir in der letzten Sendung schon hatten, nämlich wie die soziale Berufe, hattest du beim letzten Mal erklärt, eben so wenig gewinnträchtig im kapitalistischen System sind und sozusagen keinen ökonomischen Nutzen haben, deswegen hinten runterfallen. Und hier verbindet sich für mich wieder dieser soziale und ökonomische Teil. Und vielleicht kannst du uns mal sagen, weil ich habe es mir nur grob angeguckt, wie sich eigentlich Krankenhäuser und ähnlich und die Pflege, die Bezahlung über Krankenkassen finanzieren und wo es hier einfach auch schon hakt, eben diesen Mangel an Pflegekräften bei gleichzeitig einem hohen Grad an pflegebedürftigen Menschen eben auszugleichen, überhaupt berechenbar beziehungsweise profitabel zu machen.
Ja, also es gibt zwei Probleme, wenn man das rein ökonomisch sieht. Das eine ist ganz platt, also nicht, dass man mich missversteht. Ich bin auch sehr dafür, dass man die Pflege ausdehnt und dass die Pflegekräfte nicht sich da zu Tode erschöpfen, dass es also mehr Pfleger gibt. Aber das bedeutet natürlich völlig klar, dass der Rest der Bevölkerung mehr Geld in die Krankenkassen und in die Pflegekassen einzahlen muss. Und solange es in der Bevölkerung dazu keine Bereitschaft gibt und solange darüber überhaupt nicht diskutiert wird, wird sich substanziell auch nichts ändern. Also man hat, der Versuch war immer, dazu gab es dann sogar richtige Gesetze, den sogenannten Beitrag zur Krankenkasse und zur Pflegekasse zu deckeln, nicht? Also der sollte einen bestimmten Prozentsatz des BIPs und der Gehälter nicht überschreiten. Und das ist natürlich abwegig in einer Gesellschaft, die immer reicher wird und auch immer älter. Also eigentlich, nicht rein von der wirtschaftlichen Logik, wären wir in der Lage, uns immer bessere Pflege zu leisten. Aber genau da wird dann kollektiv gespart und die zusätzlichen Einnahmen werden dann lieber verbraten, um nochmal in Urlaub zu fahren. Nicht? Natürlich gibt es sowieso ungleiche Verteilung und von dem Wachstum profitieren vor allen Dingen die Reichen. Aber wenn man das jetzt mal weglässt und das einfach mal ein bisschen vereinfacht, kann man feststellen, dass die Bürger also lieber in Urlaub fahren, als in Pflege zu investieren. Und sonst gäbe es nämlich eine breite Debatte, gibt es aber nicht. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich glaube, die allermeisten, solange sie gesund sind, die Neigung haben, die Tatsache, dass man krank werden könnte, lieber zu verdrängen, nicht? Und das ist ein unschönes Thema, mit dem man sich lieber nicht beschäftigt. Aber es ist natürlich der totale Wahnsinn. Also es muss mehr Geld ins System und das heißt, wir alle müssen dafür mehr bezahlen. So, das zweite Problem ist, das beschäftigt die Politik auch schon genauso lange, wie es Krankenhäuser gibt. Wie verhindert man, dass es im Krankenhaus zu Verschwendung kommt? Also es gibt ja keinen ökonomischen Druck, wie wenn man Autos produziert, dann gibt es 10 verschiedene Automarken und dann derjenige, der am kostengünstigsten produziert, ist dann derjenige, der am billigsten anbieten kann oder am meisten Service, Autoservice pro Euro und der setzt sich dann durch. Diese Art von Konkurrenz, von externer Kontrolle durch den Konsumenten, das gibt es im Gesundheitswesen alles nicht, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, die Kunden oder die Patienten können das Produkt nicht beurteilen. Also ich meine, wenn man selber krank ist, will man nur eins, nämlich gesund werden. Aber wie man jetzt beispielsweise ein gebrochenes Bein am besten heilt, weiß ja von uns keiner. Also es gibt keine Kontrolle durch die Kunden. Das ist beim Autofahren völlig anders. Es gibt auch nicht wirklich eine Konkurrenz zwischen Krankenhäusern, sondern die Leute gehen natürlich dahin, wo sie wohnen. So, und um es jetzt mal so ein bisschen plakativ zu machen, also früher, ne, wenn man irgendwie an der Galle operiert wurde, lag man 3 Wochen im Krankenhaus. Und an diesem Umstand hätte sich wahrscheinlich auch nicht besonders viel geändert, weil das Krankenhaus ja verdient, wenn die Leute da 3 Wochen liegen. Heute liegt man mit einer Operation an der Galle nur noch 1 bis 3 Tage im Krankenhaus, weil es diese minimalinvasive Operationstechnik gibt. So, und jetzt würden also die Betriebswirte sagen, ich mache jetzt hier mal ganz bewusst, übernehme ich den Gegenpart, die sagen, das liegt natürlich genau daran, dass wir im Krankenhaus künstlich kapitalistische Methoden eingeführt haben, nach dem Motto, man setzt auf Effizienz, man setzt auf Kostendruck, damit sich da auch was tut und sich nicht alle ausruhen darauf, dass der Patient 3 Wochen mal das Krankenhausbett belegt. So, das, also es ist, das sind die beiden, also ökonomisch gesehen, die beiden Aspekte, nicht? Es ist zu wenig Geld im System und wie sorgt man dafür, dass es im System effizient zugeht? Ich sage jetzt aber nicht, dass ich finde, dass alles so bleiben soll wie bisher und das, was Mithu da beschrieben hat, ist, oder auch Theresa, ist ja absolut richtig. Nur müsste man jetzt, wenn man da nach Lösungen sucht, eben diese beiden Aspekte irgendwie berücksichtigen.
Ich würde da gerne direkt drauf eingehen, weil das ist ja immer das Argument. Also niemand will mehr bezahlen und das stimmt ja tatsächlich auch. Aber die absurde Situation, die wir haben, ist, dass unser Gesundheitssystem immer teurer wird. Das ist ja immer teurer geworden. Es ist eben nicht seit 1985, seit Krankenhäuser Profite machen können, billiger geworden, sondern das Gegenteil ist passiert. Es ist immer teurer geworden als Folge davon, dass bestimmte Behandlungen sich einfach nicht lohnen. Also ne, wie gesagt, irgendwie schneiden ist irgendwie geht schneller und man kann mehr abrechnen. Das heißt, es werden mehr dieser hochpreisigen, genauso wie irgendwie Apparatemedizin lässt sich viel, viel besser abrechnen. Viel, viel mehr davon wird eingesetzt. Leuten werden Prozeduren empfohlen. Es werden unendlich viele Röntgenaufnahmen gemacht, die absolut unnötig sind. Wieso müssen wir jetzt noch eine? Ja, zur Sicherheit. Und das heißt, es ist ja ein System, wo es sich sozusagen wieder in den Schwanz beißt, dasselbe System.
Nee, das ist völlig richtig. Wobei vieles wollen die Leute auch. Also ich meine, es gibt natürlich, also das ist alles immer so zweischneidig, nicht? Es gibt natürlich jede Menge Untersuchungen, das ist erschütternd, dass am meisten dort Knie transplantiert werden oder neue künstliche Knie eingesetzt werden, wo es einen Experten dafür gibt. Nicht? Das ist also ganz klar, das Angebot, ein Experte, produziert die Nachfrage und die Kosten. Gleichzeitig ist es so, die Leute wollen Hüftoperationen, die wollen Knieoperationen, die wollen das haben. Und das ist auch in vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen, ist das eine sensationelle Verbesserung der Lebensqualität. Und 1985 gab es keine Hüftoperationen und schon gar nicht für alle. Also man muss sagen, fairerweise, dass ein Teil dieser Kostensteigerung dadurch zustande kommt, dass heute Therapien im Angebot sind, die es früher gar nicht gab. Also, und die aber jeder haben will.
Das stimmt, aber ich weiß zum Beispiel umgekehrt, als ich ein Kind auf die Welt gebracht habe, war es so, wenn ich das Kind im Krankenhaus auf die Welt gebracht hätte, hätte die Krankenkasse es bezahlt. Es wäre irre teuer geworden. Ich habe mein Kind im Geburtshaus zur Welt gebracht. Ich musste unterschreiben, dass jedes Risiko, was irgendwie auch nur jemals auf mich zukommen kann, dass ich das übernehme. Es gab einen massiven Druck, dass ich gefälligst dieses Kind nicht im Geburtshaus auf die Welt bringe. Habe ich da noch nicht gemacht. Es ist zu Hause auf die Welt gekommen, nicht geplant. Und dass ich es gefälligst im Krankenhaus machen soll. Ich habe das, also ich sage das jetzt irgendwie so flapsig, aber ich habe das dann irgendwann mal in so einer Debatte genau darum auf Twitter erwähnt und Menschen aus meiner eigenen Blase haben mir gesagt, nein, irgendwie das Jugendamt müsste mir das Sorgerecht entziehen. Inzwischen sind die volljährig, das ist gut, ja. Mir kann nichts mehr passieren. Deshalb traue ich mich das. Und es hat mich schockiert. Also so, es ist beides, es ist mit Sicherheit beides, aber das Wollen, der Wunsch, das Bedürfnis wird mitgesteuert.
Ja, Theresa, natürlich. Du bräuchst dich ja vorne, genau. Theresa.
Ja, ich wollte noch was ganz anderes sagen, aber ich kann an deine Anekdote anschließen, Mithu, weil ich habe mein zweites Kind auch zu Hause bekommen. Und das ist ja total lustig, weil ich koste dadurch dem Gesundheitswesen sehr wenig Geld, weil die einzigen Kosten, die anfallen, sind für die Hebamme, die für die Hausgeburt weniger bekommt, als sie im Krankenhaus bekommen würde und deutlich weniger als für den Kaiserschnitt. Die Ironie an dem Ganzen ist dann aber, dass wenn man das macht, es die sogenannte Rufbereitschaftspauschale für die Hebamme gibt, die man zum großen Teil selbst tragen muss. Das heißt, ich spare meiner Krankenkasse Geld und zahle noch selber drauf. Genau, also völlig absurd. Was ich jetzt aber auch noch mal zu den Kosten sagen wollte, ist, dass ich es noch mal interessant fände. Ich habe dazu keine Zahlen, aber das würde ich gerne mal in den Raum geben, dass eine schlechte Gesundheitsversorgung ja langfristig teuer ist, weil wir Folgekosten haben. Also als Beispiel jetzt zum Beispiel für die psychotherapeutische Versorgung, wenn depressive Menschen viele Monate auf Therapien warten müssen, kann es sein, dass die Krankheiten, die Depression sich so verstetigt, dass sie viel schwerer therapierbar ist. Das heißt, es dauert viel länger, die Therapie wird teurer. So ist es auch bei anderen gesundheitlichen Sachen. Oder jemand, der sich im Krankenhaus einen multiresistenten Keim einfängt, liegt eventuell Monate im Krankenhaus. Das ist teuer. Er fällt aus, vielleicht in seinem Beruf. Also da summiert sich ja über die Zeit, über die Jahre, summiert sich ja auch ganz viel, wenn die Versorgung nicht gut ist. Und das fände ich mal interessant, das in Ausgleich zu bringen. Also diese kurzfristigen Einsparungen, rechnen die sich am Ende eigentlich wirklich? Oder ist das
natürlich
eben zu kurzfristig
nicht
gedacht? Ja.
Also ich meine, es ist ganz offensichtlich, dazu gibt es auch schon ganz viele Studien, dass nichts so billig ist wie Prävention. Nicht? Also das fängt bei deinen Krankenhauskeimen an, aber endet auch bei Therapien, psychischen Therapien, bei Übergewicht, egal, bei Bewegungsmangel, was es auch gibt, nicht? Eine breite Palette von Möglichkeiten der Prävention. Und da wird gesellschaftlich zu wenig Geld investiert, das stimmt auch. Allerdings ist auch dieses Phänomen, Prävention ist billig und keiner macht es, auch wieder überall zu beobachten. Nicht? Also zum Beispiel wäre es total billig, Leuten zu verbieten, in Überflutungsgebieten zu bauen. Passiert nicht. Die bauen in Überflutungsgebieten und hinterher stehen sie im Wasser und alle staunen. Und es ist immer wieder das Gleiche. Also da, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, so viel Schwachsinn. Aber das ist zieht sich generell durch alle Felder, weil...
Das wird das Zitat sein. Das wird das Zitat für diese Folge.
Und da hätte ich zwei Rückfragen an euch, die mir so kommen, während ihr das ausführt. Zum einen hattest du eben, Ulrike, und das eben zum Schluss humorvoll verkoppelt, an diese unsere persönliche Auseinandersetzung als Gesellschaft mit dem Thema Erkranken, krank werden. Also ich meine, in dem Begriff Krankenhaus steckt ja auch schon etwas sehr Gesellschaftliches, nämlich wer will schon in ein Krankenhaus? Wer will schon krank sein? Wer will eine Behinderung haben? Also dieses, das ist ja so eine Aushandlung. Vielleicht könnt ihr da einmal hinblicken und ich würde gerne den Faden nochmal aufnehmen, inwiefern so eine Finanzierung von einem Ort, der dafür zuständig sein soll, dass es uns, ich sage jetzt mal banal, gut geht, wie du sagtest, am Gemeinwohl eher orientiert sein und weniger an Gewinnerwartungen. Also vielleicht erstmal mit dem ersten Einstieg, wie sehr liegt das Problem eigentlich daran, dass wir keinen Umgang haben mit dem Thema Kranksein, Krankheit und deswegen die Pflege auch hinten runterfällt und wir uns mit diesem Thema als ein Langzeitthema nicht beschäftigen?
Ja, also natürlich ist Kranksein wird weggeschoben, Tod wird auch weggeschoben, aber ich glaube, dass das ist offensichtlich ein zweites Problem, das würde ja dann sozusagen eigentlich zu unserem feministischen Pressetalk passen, ist natürlich auch das Problem, dass das früher unbezahlte Frauentätigkeiten waren, tendenziell. Also ganz früher war ja Krankenpflege eine Tätigkeit von weiblichen Nonnen, nicht von Mönchen, sondern von Nonnen. Und das prägt bis heute diese Idee. Das muss eigentlich umsonst passieren, denn das machen ja Frauen. Und auch deswegen ist das mit der Bezahlung so schwierig. Nicht? Und Ärzte werden besser bezahlt, auch wenn es heute zum Teil Ärztinnen sind, weil das klassischerweise ein männlicher Beruf war. Das hat nicht nur damit zu tun, dass es Akademiker sind, sondern dass es männlich war. Und wie man da rauskommt, also aus diesem Gender Pay Gap, der ja auch bis heute dann quer durch alle Berufe existiert, das ist auch nochmal ein Thema, für das ich keine Lösung habe. Ne?
Es gibt da einen tollen ökonomischen Ansatz für das Thema. Das ist der.
Okay, bin ich jetzt gespannt.
Ja, der nennt sich Comparable Worth Index. Mhm. Und der versucht quasi eine neutrale Bewertung von Arbeitstätigkeiten, um so etwas wie gesellschaftliche Wertschätzung und Gender da rauszurechnen. Der ist, soweit ich weiß, auch von deutschen Forscherinnen entwickelt worden. Und die haben einen ganz differenzierten Bewertungskatalog erstellt, um zu gucken, wie können wir bestimmte Tätigkeiten bewerten und wo sind da die Ungerechtigkeiten drin. Und die haben eben einen Index entwickelt für Ausbildungsgrad, Belastungsgrad, also wo eigentlich Berufe anzusiedeln sind. Und da hat man gesehen, die ganzen medizinischen Berufe, wie eben auch Intensivpflegekräfte, Hebammen, die sind eigentlich am oberen Ende. Die rangieren so im Anforderungsausbildungsprofil mit Ingenieurinnen zusammen. Und wenn man dann guckt in die Stundenlöhne, sind aber die medizinischen Berufe gerade aktuell an der unteren Skala. Und die Berufe, die eigentlich vergleichbar sind, sind am oberen Ende. Das ist so eine Möglichkeit, da mal neutral drauf zu gucken. Und es gibt auch durchaus ForscherInnen, die eben sagen, auch jetzt im gewerkschaftlichen Umfeld ist es total schwierig, da eine Aufwertung hinzubekommen, weil da kommt dann wieder der Genderblick. Und da gibt es durchaus auch Kämpfe natürlich um kommunale Budgets, wo andere eben vielleicht mal weniger Lohnsteigerungen hinnehmen müssten, um die eher frauendominierten Berufe aufzuwerten. Das ist ein Punkt. Und dann ist der Organisationsgrad in der Pflege eben einfach auch noch nicht gut und die Selbstverwaltung. Und da müsste unheimlich viel getan werden.
Ich bin ja total begeistert von diesem Index. Ich merke nur gerade, ich bin mir absolut sicher, wenn ich jemandem sage, was ich beruflich mache, ne, also ich bin Autor, ich bin Schriftstellerin, dann sagen die immer, ah, das macht bestimmt total viel Spaß. Das ist bestimmt so ein Beruf, den man so als Wellnessprogramm macht. Ich immer denke, ja, es ist aber auch echt schweineviel Arbeit. Und also echt, wieso?
Aber ich möchte gerne nochmal auf die, das ist ein interessanter Punkt, also wie rechne ich es raus? Also weibliche Arbeit ist niedrig bezahlt, gekoppelt an eine Vorstellung, wer macht diese Arbeit, die keiner machen will. Und jetzt nochmal auf diesen Punkt, wie würde sich das denn finanzieren lassen? Weil auf die Krankenhäuser geblickt, ist es eine Landesgeschichte, diese Krankenhäuser. Es geht ja auch um Privatisierung, um Infrastruktur. Und wenn wir, und das hattest du vorhin ausgeführt, Ulrike, wenn es darum geht, wer bezahlt die Behandlung, dann ist es ein Mix. Dann geht es um Fallpauschalen, um was bringt mehr Geld und wer bezahlt die Anteile. Wenn dieses ganze System, das ich jetzt grob nur angesprochen habe, nicht auf Gewinn ausgerichtet wäre, sondern aufs Gemeinwohl. Ist sowas denkbar? Ist das eine Utopie? Können wir noch mal ganz kurz dahinschauen, weil das würde ja die Verbindung herstellen zwischen diesem, ich pflege wieder, wenn ich es moralisch wieder vertreten kann, und ich kann auch in diesem Job Geld verdienen, weil das muss ich eben auch.
Ja, also ich glaube, man kann natürlich immer darüber reden, ob das sinnvoll ist, dass es dieses Gewinn, also dass man die privatwirtschaftlich organisiert hat. Man hat ja dann auch Klinikketten von privaten Investoren und so und die machen Gewinn. Ob das sinnvoll ist oder ob man sagen sollte, das darf es nicht geben. Nur was man jetzt mal wieder aus rein ökonomischer Sicht, man darf jetzt nicht den Fehler machen zu denken, okay, wenn es keine Gewinne gäbe, dann hätte man die Mittel sozusagen frei, um eine wunderbare Pflege zu finanzieren. Also es gibt die Gewinne, aber die machen dann 5-10%. Also 10% wäre schon sehr viel, nicht? Also wahrscheinlich eher 5-7% der Gesamtkosten aus. Und da sieht man schon, dass wenn man jetzt die Pflege sehr wertvoll, sehr drastisch aufwerten will und sehr viel mehr Pflegekräfte einstellen will, dass das auch dann teuer würde, wenn es keine Gewinne mehr gäbe, nicht? Da müsste man auf jeden Fall die Pflegesätze hochsetzen. Also der laufende Betrieb wird ja theoretisch zumindest durch die Beiträge der Beschäftigten bezahlt. So, und dann da muss jeder dann ran, nicht? Also wenn man, das ist ganz einfach. Also wenn die Bevölkerung bessere Pflege will, dann muss sie dafür bezahlen. Fertig, aus. So einfach ist das. Dann muss man sagen, okay, ich bin sehr für Pflege und dafür fahre ich einmal weniger nach Mallorca im Jahr oder ein kleineres Auto oder weiß der Himmel was. Aber es ist nicht so, dass die Pflege einfach kostenlos vom Himmel fällt, ne? Und das ist, glaube ich, so insgesamt so ein bisschen das Problem im Augenblick in der Diskussion, egal um welches Thema es geht. Also vielleicht um die Brücke zum Klimaschutz bauen. Ich finde zum Beispiel dieses 9-Euro-Ticket die totale Katastrophe. Weil damit wird ja signalisiert, dass man Klimaschutz eigentlich umsonst haben kann, nicht? Also den Bürger wird anerzogen, weißt du, so nach dem Motto die Haltung, also ich bin ja bereit, das Auto stehen zu lassen und mit der Bahn zu fahren, aber nur, wenn es umsonst ist oder 9 Euro im Monat kostet. So die Idee wird da sozusagen regelrecht angezüchtet, dass das nichts kostet. Das ist natürlich Quatsch. Die Busfahrer, die Bahnfahrer müssen bezahlt werden, die Schienen sind teuer. Das ist ein Rieseninfrastrukturprojekt, die Bahn, das kostet Geld, das kostet Milliarden. Und es muss klar sein, Mobilität kostet Geld, genauso wie Pflege. Aber stattdessen wird immer die gegenteilige Haltung angezüchtet, so diese Idee, ich bin ja bereit als Bürger, mich vernünftig zu verhalten, aber nur, wenn es umsonst ist. Und das müsste einfach mal klar sein. Gute Pflege kostet Geld, Punkt.
Aber was ich aus politischer Sicht da nochmal einbringen würde, ist ja, dass gute Gesundheitspolitik braucht einen stärkeren Präventionsschwerpunkt eben auch, um mit Geld verantwortungsvoll umzugehen.
Ja, das
also zum
stimmt.
Einen, weil alle BürgerInnen es verdient haben, gesund zu leben. Und dann zweitens, weil wir eine ungesunde Lebensweise, die vielleicht auch von bestimmten Strukturen bedingt ist, ja dann eben finanzieren müssen und aber eigentlich auch Präventionswerkzeuge hätten. Und da würde ich mir schon eine politische Haltung wünschen, dass wir eben mehr dafür tun, dass jeder, der will, eben so gesund wie möglich leben kann und eben nicht durch seine Arbeit zum Beispiel krank wird.
Also ich würde auch sagen, wir müssen über Werte reden. Also was werten wir wie? Also, und damit meine ich jetzt gar nicht so riesig groß, sondern wenn wir uns einfach nur die Fallpauschalen angucken, dann ist konservative, also ne, irgendwie, also konservativ im Sinne von bewahren, ne? Also irgendwie Gliedmaßen bewahren, irgendwie wird weniger wertgeschätzt, weil irgendwie das ist Pflege, das kostet, aber man könnte ja sagen, das ist das, was eigentlich wertvoller sein soll, was die Krankenhäuser besser abrechnen können sollten. Aber das Umgekehrte ist ja der Fall. Also, dass irgendwie die Maschinen höher abgerechnet werden können als die Menschen. Und da ist ja wirklich ein Umdenken notwendig.
Aber ich glaube, also da habe ich jetzt keine Ahnung, muss ich jetzt mal ganz offen zugeben, aber mein Instinkt sagt mir, dass das Problem wahrscheinlich ist, dass diese konservative Behandlungsmethode tatsächlich Zeit kostet. Nicht?
Ja, natürlich Zeit.
Ja. Und damit kostet sie Personal und damit wird sie teuer. Die Maschinen sind einfach deswegen prinzipiell billiger, weil sie kein Personal und keine Zeit kosten. Also selbst wenn ein Gerät ganz, ganz teuer ist, kostet es letztlich viel weniger, weil es ist eine einmalige Anschaffung, fertig ist die Laube. Und dieses Personal in der Pflege kostet wahrscheinlich, wenn man auch noch die Lohnnebenkosten ansetzt und so weiter und den Urlaub und ich weiß nicht was, kosten die 6.000 Euro im Monat. So, und das ist einfach teuer. Das heißt ja nicht, dass ich gegen diese konservative Maßnahmen bin. Nur, das klingt so harmlos, ja, keine Maschine ist bestimmt billig. Nein, das ist teuer. Also sind wir wieder bei dem Thema, wo ist das Geld? Nicht? Und wo sind die Beschäftigten, die bereit sind, für Pflege zu bezahlen?
Und da kommen wir auch wieder auf das zurück, was Theresa eben gesagt hat. Es gibt ja irgendwie ganz viele Statistiken darüber, was sind die Folgeerkrankungen durch Amputationen. Die sind ja nicht mit eingerechnet.
Das stimmt natürlich, da hast du wieder recht. Das ist immer dieses ganz kurzfristige Denken, da hast du absolut.
Ja, wobei, wenn ich jetzt nochmal an das Beispiel der Geburtshilfe zurückdenke, das ist für mich ein Beispiel, daran kann man sehen, dass Menschen durchaus bereit sind, für eine bessere Versorgung zu zahlen. Es sollte aber aus meiner Sicht nicht sein, weil wenn ich eine 1-bei-1-Betreuung unter der Geburt will, auch im Krankenhaus, die ja gerade noch nicht gesetzlich abgesichert ist, dann kann ich versuchen, eine Beleghebamme zu bekommen. Für die muss ich auch die Rufbereitschaftspauschale zahlen, die ja bei mehreren hundert Euro mittlerweile liegt. Das heißt, die Frauen oder die Schwangeren und die Paare, die sich das leisten können, kaufen sich eine bessere Versorgung hinzu und zahlen eben an der Stelle. Und die, die das nicht können oder auch gar nicht wissen, kriegen im Zweifel eine schlechtere Versorgung. Also ich finde, diese zwei Klassen haben im Gesundheitssystem einfach nichts zu suchen.
Ja, das stimmt auch.
Und dann muss man eben daran arbeiten, aus einer gesundheitspolitischen Perspektive, dass alle die bestmögliche Versorgung bekommen können. Und bei der Geburtshilfe ist es mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass die 1-zu-1-Versorgung die Risiken senkt für die Gebärende und für das Kind. Das heißt, es wäre absolut indiziert, die 1-zu-1-Beschreibung festzulegen, wenn man sagt, die Gesundheit und auch das Überleben ist das höchste Gut. Und dann, also ich finde, wenn wir auf die politische Linie gucken, dann ist relativ klar, was zu tun ist. Dann muss man natürlich gucken, wie man das finanziert, aber aus einer Frage von einer wirklich guten Gesundheitspolitik, von Rechten, die auch PatientInnen haben, gibt es so einiges, was einfach getan werden muss.
Und ich finde, das ist ein guter Abschlusswort, um nochmal deutlich zu machen, aus wie vielen Richtungen man diesen Aspekt der Care-Krise angucken muss, um nicht zu einem Ergebnis zu kommen, das heißt, so wird es gemacht, sondern eher darzustellen, hier, das ist eine Langzeitkrise und sie geht nicht weg, was definitiv an einer Zahl sich mal festhalten lässt, die ich rausgesucht habe, dass mindestens 300.000 Vollzeitpflegekräfte, die sich verabschiedet haben aus den von euch genannten Gründen, wieder akquiriert werden könnten, wenn all diese Punkte, die ihr angesprochen habt, unter Umständen geklärt werden. Das heißt, dieser Mangel, und das hatten wir ähnlich bei den KindergärtnerInnen auch, bei den PädagogInnen, die nicht in die Kita-Arbeit gehen, aus genannten Gründen, das hatten wir in der letzten Folge, und ein ähnliches Prinzip haben wir hier. Und ich nehme jetzt den roten Faden, den du, Ulrike, mir gespannt hast, nämlich Pflege kostet, Klimakrise angehen kostet, weil das ist ja der zweite Aspekt, den wir haben, wenn wir auf das Thema Langzeitkrisen gucken, wofür wir uns ja entschieden haben, um zu sagen, das eine ist das Aktuelle, das andere ist immer da. Und ein Aspekt, den wir da mitgenommen hatten in unserem Vorgespräch, war auch dieses Thema oder die These, Klimakrise ist für manche Leute auch ein Luxusproblem, weil wir uns nicht kümmern müssten. Wir können es abtun, verdrängen, verleugnen, weil andere vielleicht zuerst betroffen sind und aus bestimmten anderen Gründen, die wir jetzt mal ein bisschen auseinanderklabustieren wollen. Ich schmeiß mal mit rein. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört hattet. Es gibt in Harvard gab es ein Konzept, das sogenannte Pain-Konzept, das sozusagen untersucht hat, wie Menschen Prioritäten setzen. Also welches Bedrohungssystem sozusagen alert sein muss, damit wir wirklich Pain fühlen. Also Pain für personal, also persönlich, abrupt. Also es muss direkt vor unserer Nase sein, immoral and now. Das ist sozusagen, dann erst spüren wir das. Und ich habe mich so gefragt, was ihr eigentlich zu unserem gesellschaftlichen Zustand sagt, der ja eher davon ausgeht, Verzicht-Narrativ eher nicht so, verzichten, das möchte keiner, Klimawandel, ja, ist schlimm, aber das machen wir morgen. Ja, wie ist so euer Status quo?
Naja, also ich finde es erstaunlich, muss ich sagen, dass es Leuten noch gelingt, den Klimawandel zu verdrängen, weil ja auch in Deutschland er so unglaublich sichtbar ist. Also nicht nur, dass es dann wochenlang nicht regnet, beispielsweise in Berlin, sondern der Zustand der Wälder in Deutschland ist erschütternd, ne? Also muss man eigentlich nur aus dem Fenster gucken, da sieht man schon, wie die Bäume sterben. Und das ist ja ein Riesenökosystem, der Wald. Und wir sind ja als Menschen die Letzten in der Nahrungskette. Also dass das irgendwie die Leute nicht alarmiert, dass sozusagen alle Lebewesen vor uns schon tödlich bedroht sind. Das finde ich eigentlich, muss ich zugeben, erstaunlich.
Nennt sich kognitive Dissonanz, glaube ich, bei manchen Menschen auch.
Ja, genau. Das finde ich trotzdem erstaunlich.
Aber ich sage was anderes. Aber was sagt ihr?
Me too. Also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen so wie mit Diäten. Also wenn man wüsste, wie es richtig geht, wäre es ja auch relativ einfach zu machen. Aber das Problem ist, dass alle Lösungsansätze, die uns angeboten werden, ja immer Mogelpackungen sind. Also ne, dass man nicht denkt, hurra, irgendwie in die Richtung weiter. Und das andere ist das Narrativ von irgendwie, es ist 5 vor 12, Menschen sind der Virus des Planeten und so weiter, ist halt auch so, naja gut, also was soll ich machen? Soll ich mich jetzt umbringen und dann ist es gut für den Planeten? Das kann ja nicht die Lösung sein. Und was mir wirklich Hoffnung gemacht hat, und habe ich da schon mal drüber geredet, das ist mein Lieblingsthema, dann unterbrecht mich, schneidet es raus, das ist die Arbeit von Robin Wall Kimmer. Robin Wall Kimmer ist Biologieprofessorin in Amerika und First Nation American und die verbindet diese beiden Wissenstraditionen. Und was daran irgendwie sehr beeindruckend für mich war, dass die gesagt hat, ihre Studierenden, wenn sie fragt, kennt ihr irgendwie, ne, das sind die Auswirkungen von Menschen auf die Natur, sagen zerstören und vergiften, uns kennen wir alles. Kennt ihr positive Interaktionen zwischen Menschen und Natur? Nein. Also, warte mal, ihr studiert Umweltschutz. Ne? Das ist euer Ziel. Ihr müsst eine Vorstellung davon haben. Und dass die auf sehr, sehr viel Wissen zurückgreift, dieses, natürlich sind wir hilfreich. Also es ist eben nicht so, dass wir eigentlich Parasiten sind, auch ein schwieriges Wort und immer nur nehmen, sondern natürlich sind wir hilfreich für die Umgebung, für die Natur, die ja ganz getrennt von uns ist, was auch schon, ne, wir merken auch an der Sprache, wo es schon knirscht. Aber wir müssen Zugang zu diesem Wissen haben und wir haben im Moment immer nur ein Narrativ von weniger, damit wir langsamer sterben. Und das ist jetzt irgendwie, in meinem Denken ist das, funktioniert das nicht, weil es nicht sexy ist, aber das ist natürlich falsch, das zu sagen. Umweltschutz muss nicht sexy sein, aber irgendwie schon so ein bisschen.
Also sozusagen eher ein weniger auf diesen Verzicht gehen, sondern eher, wie lebt sich eigentlich klimafreundlich, lebensumweltfreundlicher, also sozusagen das?
Nee, wie können wir merken, dass wir verwandt sind, dass wir irgendwie auf Augenhöhe kommunizieren müssen und irgendwie interagieren können? Und irgendwie, und wie können wir eben nicht uns zusammenreißen, sondern wie können wir eine andere Form von Interaktion eingehen? Und ich glaube, dass das auch nachhaltiger ist.
Mhm. Theresa?
Also ich glaube, für mich spielt ein Aspekt mit rein, den Ulrike eben auch schon beim Thema Pflegeberufe eingeführt hat. Also was sind wir bereit zu machen? Was sind wir bereit zu geben? Wobei ich bei dieser Ebene nicht stehen bleiben will, weil das jetzt individuell auf jeden Einzelnen abzuwälzen, das funktioniert ja eben nicht, weil die großen Stellschrauben woanders sind. Aber mich wundert es schon auch, dass die große Bewegung noch nicht da ist, weil ich würde schon sagen, dass sich die Berichterstattung in den letzten Jahren ja sehr stark verändert hat und es eigentlich ja auf jeden Fall in Deutschland dürfte es kaum Menschen geben, die nicht über den Klimawandel, die Klimakrise zumindest ansatzweise informiert sind und schon auch die Bedrohungslage und die Dringlichkeit erkennen können, gerade weil es hier so sichtbar ist. Jetzt, wenn man in Berlin lebt, hat man ja gerade dieses Wochenende mitbekommen, die vielen Waldbrände, die es in Brandenburg gibt, und die Überschwemmungen, die wir hatten, der ausbleibende Regen. Also das, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch so ein bisschen mit an der Pandemie liegt, weil wir ja jetzt wirklich über eine sehr lange Zeit vereinzelt waren. Es gab durchaus Demos, aber das politische Leben war auch nicht so aktiv wie vorher, ob das vielleicht zurückkommt, wenn das ganze Leben wieder ein bisschen anders organisiert ist.
Es gibt da eine These, die, also wenn man Menschen wie Iman Itur beispielsweise folgt, also ist Politikwissenschaftlerin und Klimaforscherin, die so die neokoloniale Perspektive auch mit reinbringt und eben auch fragt, inwiefern so die deutsche Klimabewegung, also das, was wir dann mitbekommen, wie das verhandelt wird, sei es Forderungen, sei es Utopien, wie es sein müsste, eben nicht diesen globalen Kontext mitdenkt und dadurch eben auch so Verschiebungen stattfinden, Stichwort, dem wird es schon schlechter gehen, weil wir können es ja auch, jetzt kommt Klasse mit hinzu, wir können es am Ende ja auch bezahlen. Dann holen wir halt die Feuerwehr und löschen die Brände, also sehr sarkastisch gesprochen. Und dieses, wir sitzen nicht in einem Boot, hat so die These, die Auswirkung, dass wir so uns eurozentristisch zurücklehnen können. Ich schmeiß die euch mal so entgegen, was ihr da...
Ich weiß gar nicht, ob ich das so sehen würde. Vielleicht ist es zum Teil auch eine Ohnmacht, weil Klimapolitik muss globale Politik sein. Wir bestimmen aber globale Politik eben auch als Wählende eben nicht wirklich mit, sondern sind eher auf nationale Politik beschränkt in dem, was wir auch äußern können. Und da entsteht dann natürlich auch ein Gap, wenn man denkt, so okay, wir müssen das global lösen, aber wie kann ich jetzt als Bürgerin eigentlich dazu beitragen?
Ja, aber ich glaube, es hat auch mit, oh, Entschuldigung, MeToo.
Mach du es.
Ja, ich wollte gerade auch nochmal auf MeToo eingehen, also weil ich glaube, sie hat ja das sehr schöne Beispiel mit der Diät gebracht. Irgendwie bei der Diät gibt es nichts, was wirklich funktioniert und bei dem Klimaschutz auch nicht. Und das stimmt ja, also das habe ich ja schon mal erzählt, das will ich jetzt hier gar nicht wiederholen, aber eigentlich kann Klimaschutz nur funktionieren, wenn man den Kapitalismus verlässt, denn der Kapitalismus hat die Klimakrise hervorgerufen und natürlich kann man sie auch nur lösen, wenn man aufhört, aus diesem permanenten materiellen Wachstum auszusteigen. Das ist aber nicht trivial, nicht? Dann muss man sich fragen, was macht man mit den Arbeitsplätzen, was macht man mit den Vermögen, die es gibt, die muss man dann, diese ganzen Finanzvermögen, die muss man alle abschreiben, wenn man den Leuten erzählt, deine Ersparnisse sind dann aber leider weg. Das allein gibt ja schon einen Volksaufstand, nicht? Also es ist, Klimaschutz ist nicht trivial. Und deswegen passiert nichts. Aber was mich eben fasziniert ist, tatsächlich dann eben auch diese Fähigkeit, es einfach zu ignorieren, dann doch im Alltag, nicht? Das, was Hadija kognitive Dissonanz genannt hat.
Aber diese kognitive Dissonanz hat ja Gründe. Entschuldigung.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das, deswegen fand ich das jetzt eigentlich ganz gut. Also ich meine, es ist ein bisschen auf den ersten Blick seltsam, erst die Pflegekrise und dann die Klimakrise alles zusammen zu diskutieren. Aber eigentlich fand ich das jetzt sehr hilfreich, weil bei der Pflegekrise, die ist ja längst nicht so komplex. Also die könnte man ja tatsächlich lösen in der Form, dass einfach mehr Geld ins System fließt, dadurch, dass alle bereit sind, mehr für die Pflege zu zahlen. Das ist, also die Pflegekrise ist, wäre viel einfacher zu lösen als die Klimakrise und beide und auch die Pflegekrise ist eine Krise, die alle betrifft, jedenfalls potenziell. Und trotzdem hat man da das gleiche Phänomen wie bei der Klimakrise, nicht? Es wird entschieden weggeguckt. Das heißt, daraus kann man eigentlich schließen, dass dieses Weggucken nichts damit zu tun hat, wie komplex das Problem ist, sondern das ist etwas, was prinzipiell passiert, nicht? Wenn man gerade nicht betroffen ist.
Ich fand es wunderbar, dass du den Kapitalismus nochmal erwähnt hast, denn, also A, weil ich es so wunderbar finde, aber also das, wir haben ja gerade Documenta und das Thema, das Überthema der Documenta ist ja Lumbung, also irgendwie gemeinschaftliches Arbeiten, Commons. Ich habe für die Documenta ein Essay dazu geschrieben und das ja der Beginn des Kapitalismus war, dass die Commons, dass die Almenten, das gemeinschaftlich bewirtete Land privatisiert wurde. Ne? Hat man halt Zäune drum gemacht und gesagt, gehört.
Ja, das ist jetzt die marxistische These, aber die ist leider falsch. Aber
nein, die ist super wichtig, weil ich glaube tatsächlich, nein, du kannst mir gleich erklären, warum sie falsch ist, aber es hat jetzt mal unabhängig davon, es hat ja nicht nur wirtschaftlich etwas verändert, sondern auch unser Verhältnis zu irgendwie, ne, zu Land, zu Umwelt verändert. Irgendwie. Und das finde ich so interessant daran, dass wir halt irgendwie sowohl wirtschaftlich etwas ändern müssen, als halt auch unser Verhältnis verändern müssen, dass das beides Hand in Hand gehen muss.
Aber ich möchte ganz kurz euch zurückholen, weil jetzt geht der Ausflug woanders hin. Im Endeffekt, Ulrike, ich muss es jetzt einfach mal als Disclaimer einschieben, okay, am 8. September kommt ja auch dein Buch auf, das sich so schön nennt, Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Und das ist ja eigentlich die Verbindung. Ich gehe trotzdem noch mal auf meine Frage zurück. Wenn wir über Kapitalismus sprechen, dann haben wir Menschen, die profitieren im Systemischen, im Globalen. Und ja, Klimakrise ist global. Aber inwiefern führt das eben auch dazu, dass wir bestimmte Dinge übersehen können aus einer Industriestaatenperspektive? Und ich mache es noch mal weiter. Inwiefern wird es dann verdrängt, um auch zu diesem Thema zu kommen, warum wir einfach auch gesagt haben, wir machen es, indem wir zum Beispiel politisch gucken, wie hier Politik damit gemacht wird. Also Stichwort Abwehr und Gegenwehr im politischen Raum. Wir hatten den Eklat um Scholz, der beim Katholikentag sozusagen, ich führe jetzt nicht aus, was er da gemacht hat und inwiefern, aber despektierlich sozusagen die Klimaschützer sozusagen abgewiesen hat auf seine Art und Weise. Gleichzeitig hat eine Luisa Neubauer auf der Republika ganz klar darüber gesprochen, inwiefern diese Verdrängungsmechanismen funktionieren. Und ein Aspekt, und den habt ihr vielleicht auch mitschwingen lassen, ist der technische Aspekt. Wer versteht diese Klimakrise? Also wie vermitteln wir sie so, dass wir sie wirklich spüren? Und zwar nicht in einem Waldbrand, den wir abtun können, weil da kommt die Feuerwehr, sondern in unserem Alltäglichen, auf dieser individuellen Ebene. Weil ich glaube, diese Verbindung zwischen Kollektiv und Individuum und das in einer globalen Perspektive, da gibt es noch Themen zu besprechen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also ein Gedanke, der mir dazu einfällt, ist, weil wir hier ja auch immer viel über Care sprechen und es gibt ja auch Menschen, die Care sehr viel breiter auslegen und dann fällt eben unter fürsorgliches Verhalten auch das Kümmern um die Umwelt. Also einfach dieses Kümmern um gute Lebensbedingungen, wie kann man das wieder integrieren, dass das uns eher leitet. Und ich glaube, da haben wir einfach ein Problem, dass wir eher jetzt in einem individualistischen Gesellschaftsentwurf sind und das Gemeinschaftliche uns vielleicht weniger trägt. Aber ich, also jetzt, wenn man sehr direkt mit jüngeren Menschen verbunden ist, zum Beispiel, weil man Kinder hat, ich finde dann, man kann es einfach nicht ausblenden, da auch eine Mitverantwortung zum Spüren, sich darum zu kümmern, dass es da eben auch noch eine Zukunft gibt. Und also da geht es mir einfach ab, dass ich verstehe das nicht, wie man diese Verantwortung, die man für andere hat, sei es in anderen Teilen der Erde, wo die Klimakatastrophe schon sehr viel konkreter ist, oder eben um nachfolgende Generationen, wie man die verdrängen kann. Und dass ja eigentlich auch Politik jetzt den Auftrag hätte, eine sehr langfristige Politik zu machen und es nicht reicht, nur bis 2030, 2035, vielleicht bis 2050 zu denken, weil das Menschen, die jetzt schon geboren sind, eben nicht, das reicht für die nicht. Dafür müssen wir noch weiterdenken.
Wir haben ja Politiken, zum Beispiel die Umfrage in Ahrweiler. Darüber hatten wir im Vorfeld gesprochen, dass also das Gebiet, wo am stärksten von Überflutung betroffen war, dass da die CDU die meisten Stimmen bekommen hat und das sozusagen darauf schließen lassen könnte, dass irgendwie das Versprechen, es wird alles so wie früher oder es wird alles wieder gut oder weiß ich nicht, dazu führt, dass Menschen genau in diesen Gedanken, ich würde es sagen, einer Privilegiertheit zurückfallen, um wieder mal zu dieser These zu kommen, dass aus einer Industriestaatenperspektive doch bestimmte Dinge einfach anders gelesen werden, weil es ja auch eine Klassenfrage ist. Wer hat verstanden, wer hat es durchdrungen, diesen globalen Punkt? Oder wer ist einfach auch damit beschäftigt, genau, in einem prekär bezahlten Job eben sich zum Beispiel keine Bioprodukte leisten zu können?
Aber ich glaube, genau das ist ja das Problem, also dass wir Leuten sagen, du mit deinen individuellen Kaufentscheidungen bist schuld daran, dass die Welt untergeht. Und irgendwie, und wenn du zu arm bist, dann bist du auch noch böse. Also das ist ja wie ein Rücktritt ins Katholizismus. Also Armut ist ja irgendwie ein Zeichen für moralische Minderwertigkeit. Und das kann nicht sein. Genauso irgendwie auch dieses, irgendwie, ihr dürft nicht mehr fliegen, ist natürlich super für irgendwie ganz viele Menschen, die sagen, okay, jetzt habe ich ganz viele irgendwie Fernurlaube gemacht, dann fahre ich mal hier nach Sylt oder wohin auch immer. Während irgendwie, möchte ich wirklich meine Familie nie wiedersehen? Also so, das sind so, ja, wenn ihr mir dafür verspricht, dass wir alle ab jetzt, aber es ist wirklich, also da werden Dinge in einer ganz unangenehmen Form privatisiert und wenn man genau hinguckt, sind es so, naja, es muss um die Strukturen dahinter gehen. Also es muss irgendwie darum gehen, vielleicht sollte einfach Bio, irgendwie Landwirtschaft, diejenige sein, die verstärkt gefördert wird. Vielleicht müssen wir in der Form denken und nicht jeder individuelle Mensch muss jetzt so einkaufen, damit das dann auf ganz lange Sicht Auswirkungen auf die Produktion hat. Hat es vielleicht, aber es dauert echt eine ganze Weile. Damit will ich nicht sagen, dass individuelle Kaufentscheidungen keine Kraft haben. Wir haben Einfluss, aber ich würde den nicht überschätzen wollen.
Naja, also nur eine Zahl dazu. Also das ist Quatsch, da hast du völlig recht, immer das Individuum anzusprechen und dann vor allen Dingen mit der Erwartung, dass der Durchschnittsbürger als Erster anfangen soll. Dazu nur eine Zahl, das hat mich echt schockiert, weil mir das auch nicht klar war. Man kann ja runterbrechen, wie viel CO2 unterschiedliche Schichten in Deutschland emittieren. Und das ist der Knaller, also die obersten 1%, also das reichste Hundertstel, emittieren pro Jahr 170 Tonnen CO2. Also nur zum Vergleich, wenn wir hier klimaneutral leben wollten in Deutschland, dann müsste es so sein, dass wir nur eine Tonne CO2 pro Jahr emittieren. Also die Reichen sind schon mal bei 170 Tonnen. Und die unteren 50%, also die ärmere Hälfte, emittiert nur in Anführungsstrichen 5,4 Tonnen CO2. Das ist zwar auch zu viel, aber das ist immerhin 20 Mal weniger als die Reichen. Das heißt, wenn man jetzt Klimaschutz machen wollte, in dem Sinne, dass erstmal individuell verzichtet wird, dann müsste man sagen, da müssten jetzt erstmal die Reichen ran, nicht? Und diese Tatsache wird aber verdeckt, also wie stark soziale Ungleichheit sich dann auch bei den CO2-Emissionen niederschlägt, indem man so allgemeine Konsumappelle loslässt, nicht?
Und das ist ein sehr guter Tease für das, was wir nach der Sommerpause einfach fortsetzen können, nämlich einfach dieses Gespräch. Wir werden sicherlich daran anknüpfen, denn wir haben über Langzeitkrisen gesprochen, also haben kein Ergebnis gefunden, können wir auch gar nicht. Wir bleiben an diesem Thema dran und damit sage ich vielen Dank für die 5. feministische Presserunde, auch bei euch, die ihr dabei gewesen seid. Wir können auch anders, das machen wir nach den Sommerferien weiter, sprich ab September gibt es uns wieder und wir freuen uns total, wenn ihr uns eure Meinung, eure Gedanken hinterlasst. Wir sind auf Instagram, das heißt, dort könnt ihr uns schreiben, aber ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an info@ wir können auch anders. Und in diesem mir viel Spaß gemacht seit Februar. Ich wünsche euch allen schöne Ferien und auf bald.